your engine.
Ein Sieg von Max Verstappen und neue Theorien zur Zukunft von Carlos Sainz. Das sind die Lehren nach dem großen Preis von Suzuka in Japan. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup im Rahmen der Pitcast-Serie, also den Podcasts eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Das Wochenende hatte es ganz schön in sich. Ihr habt es ja verfolgt. Ich, Norbert Okenga, war bei der Eisspeedway-Weltmeisterschaft in Heerenveen und habe von dort noch jede Menge aufzuarbeiten vom Tag der Entscheidung am Sonntag. Martin Hara-Hiltunen aus Schweden hat es geschafft, in einem dramatisch verlaufenden letzten Grand Prix des Jahres sich den Titel zu sichern bzw. ihn erfolgreich zu verteidigen. Ein letztes Anrennen von Max Niedermayer, dem 36-jährigen Bayern in Heerenveen, ist letztlich erfolglos verlaufen. Hara Hiltunen ist Weltmeister, Max Niedermayer Vize-Weltmeister, sagt allerdings, er hätte Silber gewonnen und nicht Gold verloren. Warum und wie das alles zustande gekommen ist, das hört ihr in einer anderen Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Jetzt widmen wir uns zunächst einmal der Formel 1 und dem großen Preis von Japan in Suzuka. Den hat vor allen Dingen Inga Stracke beobachtet, die Formel 1-Reporterin von Pitwalk, und mit der verbinde ich mich jetzt für diesen Pitcast. Wenn ihr das Ganze auch sehen möchtet, wie Inga und ich uns unterhalten, dann schaut vorbei auf YouTube und sucht dort nach unserem Streaming-Kanal Pitwalk TV. Dann könnt ihr dieses Gespräch auch 1:1 im Video verfolgen. Von der Pole aus ging es los für Max Verstappen, standesgemäß. Und von der Pole aus gab es dann auch relativ schnell kein Halten mehr für den Niederländer. Alles hinter ihm hat trotz eines Startkurvenunfalls und einer Safety-Car-Phase, die direkt danach gefolgt hat, kaum mehr was gesehen als seinen Auspuff.
Ja, also sagen wir mal so, räumen wir das Ganze von Anfang an auf. Beim ersten Start ist Verstappen super weggekommen, ganz klar vorne an der Spitze. Und dann hat er direkt in der ersten Runde schon gecrashed, weiter hinten. Die Pechvögel Alex Albon und Daniel Ricciardo, es wurde dann als normaler Rennunfall abgetan. Das hat für eine halbe Stunde Unterbrechung gesorgt, was natürlich für alle, die zu Hause saßen und extra früh aufgestanden sind, sicher nicht so super war, aber vielleicht konnte man sich den einen oder anderen Kaffee dann frisch machen. Auf jeden Fall ging es dann so eine knappe halbe Stunde später weiter. Stehender Start, normaler Neustart und auch da gleich vorneweg Verstappen hat sich gleich voll durchgesetzt. Da war keine Frage. Und das hatte ja sogar Toto Wolff schon gesagt, Verstappen ist eigentlich nicht mehr einzuholen. Was dazu geführt hat, dass nach dem Rennen der liebe Verstappen mit einem ganz verschmitzten Grinsen und Lachen gesagt hat, der Toto, der sagt dauernd so nette Sachen über mich zurzeit.
Ja, warum wohl? Ne? Ich habe der wohl meint, er könnte Max Verstappen abwerben, man weiß es nicht.
Das ja, Thema, vielleicht sind die jetzt aber auch Best Buddies. Vielleicht werden die jetzt alle Freunde.
Das Thema Köcheln natürlich die ganze Zeit weiter vor sich hin. Im Hintergrund wird auch bewusst am Köcheln gehalten von manchen Leuten. Auch wenn es ja in der Pressekonferenz vorab nicht zuletzt die Aussage von Max Verstappen wiederum gegeben hat und auch eine Bestätigung von Christian Horner, dass da eigentlich momentan auch fürs kommende Jahr keinerlei Teamwechsel zu erwarten sind. So versucht natürlich Toto Wolff durchaus weiter zu zündeln und vielleicht doch noch das Unmögliche möglich zu machen und Verstappen da aus dem Vertrag rauszueisen. Aber ich habe nicht das Gefühl, als ob der da irgendwie sonderlich erfolgreich wäre und auch nicht das Gefühl, dass da tatsächlich ein Keil zwischen Verstappen und zwischen Christian Horner sei. Auch wenn man mal so ein bisschen in die Analyse einsteigt mit Christian Horner im Nachgang, der gesagt hat, schau, jetzt hat Max Verstappen einen neuen Trainer über den Winter. Der ist noch fitter, also nicht der Trainer, sondern Max Verstappen, als er es ohnehin schon gewesen ist und hat jetzt...
Der Trainer vielleicht auch.
Christian Horner vielleicht auch, man weiß ja nicht so genau, was der über den Winter alles gemacht hat, aber...
Warte, okay.
Ja, ja.
Aus dem Kopf.
Nein, also Klartext, was Christian Horner eigentlich sagte, Verstappen ist noch fitter und hat jetzt dann plötzlich auch noch mehr geistige Kapazitäten frei im Vergleich zu früher, sodass ein Max Verstappen jetzt fast so gut arbeitet wie ein Fernando Alonso, nicht nur rein fahrerisch im Sinne von einer Einheit mit dem Auto darzustellen, sondern auch jetzt imstande zu sein, das Rennen von sich selbst und von seinen Konkurrenten, Kontrahenten auch zu lesen, sich also tatsächlich aktiv zu erkundigen, mit welchen Reifen ist Fahrer XY unterwegs, wie viel Rückstand hat der, wie entwickeln sich seine Rundenzeiten. Das, was man lange Zeit im Feld also als die große, alles überragende Stärke von Fernando Alonso gesagt hat, über Jahrzehnte hinweg eigentlich, das hat jetzt Max Verstappen ganz genauso drauf. Und er kann nicht nur sich selbst das Auto kontrollieren, die Reifen schonend rannehmen, ein Gefühl für die Reifen entwickeln, sondern er kann tatsächlich jetzt eben auch noch ein völlig neues Gefühl für das Rennen entwickeln und damit letztlich dann noch überlegener agieren, als es ohnehin schon der Fall gewesen ist.
Und er macht sich noch Sorgen um seinen Papa, aber dazu kommen wir später. Ja, ich habe, Mann, mit wem habe ich denn neulich gesprochen? Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, in Australien auch schon. Und da ging es unter anderem um das Thema, wie du immer sagst, die Rennintelligenz, aber die grundsätzliche Intelligenz. Ich wüsste ja wirklich gerne mal die IQs der Formel-1-Piloten, weil man denkt immer so, oder manche denken, das seien
Manche.
so Fachidioten, ja. Aber eben, wie du sagst, die müssen ja Techniker sein. Sie müssen sich am Computer gut auskennen. Sie müssen nebenher fit sein, aber sie müssen schnell fahren können. Und sie müssen alles zusammen verarbeiten, wie so ein Supercomputer. Nicht, dass ich jetzt hier für alle Formel-1-Fahrer schwärmen würde, aber es ist tatsächlich so, dass die vielschichtiger denken müssen als die meisten von uns. Gut, wenn ich ein Rennen anschaue, ich denke auch super vielschichtig. Ich gucke das englische Fernsehen, ich gucke das deutsche Fernsehen, ich kriege das österreichische Fernsehen, ich höre alles gleichzeitig und verarbeite das, aber ich fahre nicht noch gleichzeitig, ne? Das ist ein kleiner Unterschied.
Und vor allen Dingen, das Fahren ist dann eben auch kein Fahren, was unser einer als Fahren bezeichnen würde, sondern eben tatsächlich ein Limit des Autos fühlen, das man sich nicht einmal vorstellen kann, wenn man zu schnell in so eine Autobahnausfahrt reingefahren ist und dann versucht, das Auto
Ah.
da wieder einzufangen, sondern das geht die ganze Zeit so. Und das Fahren ist eben allein schon eine Sache, die unglaublich anspruchsvoll ist. Und wir haben da ja mal eine Geschichte gemacht in der Zeitschrift Pitwalk in der alten Ausgabe. Ich glaube, die gibt es sogar noch zu kaufen bei uns im Lager, diese alte Ausgabe, wo ich mal erklärt habe, mit Hilfe eines Formel-1-Rennfahrers, was denn die Wissenschaft des Schnellfahrens ist, also was da im Gehirn tatsächlich passiert und wie man schnell fahren kann. Schnell im Sinne von nicht mit dem Porsche auf der A31 250, sondern schnell im Sinne in einem Rennwagen, einem Formel-1-Auto, was da in welchem Teil des Hirns tatsächlich passieren, funktionieren muss. Das spricht natürlich schon dafür, dass Formel-1-Fahrer eben nicht nur sehr eindimensional oder wollen wir mal sagen, unterdimensioniert im Hirn sind. Eindimensional in gewisser Weise schon, aber sie müssen eben durchaus eine ordentliche Portion Intelligenz, eine ordentliche Portion Hirnkapazität haben. Das Vorurteil, dass das von früher vielleicht mal gegolten haben mag, dass die alle relativ simpel seien, das stimmt nun mal mit Sicherheit nicht mehr.
Also Niki Lauda mit, da könnte man einen Affen ans Steuer setzen. Nee, das geht nicht.
Nee, das ist in anderen Sportarten sicherlich der Fall, aber im Motorsport zumindest, in der Langstrecke und in der Formel 1 mit Sicherheit nicht.
Ja, absolut. Aber was Verstappen von unseren Freunden von der Formel E hält, hat er zumindest in Bezug auf ein paar Leute relativ deutlich zu verstehen gegeben, als er gefragt wurde, ob das denn was für ihn wäre. Und da hat er gesagt, also zum einen findet er es natürlich super, dass es die Formel E gibt, weil da viele Kumpels von ihm fahren, viele Leute, gegen die er auch früher gefahren ist und weil halt in der Formel 1 einfach, da hat ihm auch Carlos Sainz zugestimmt, in der Formel 1 ja einfach nur 20 Plätze sind und es so viel Motorsporttalent gibt, die ja auch irgendwo fahren müssen. Also insofern wäre so eine Formel E ja schon ganz prima. Aber Verstappen meinte, ja, als er die Strecke in Tokio in der Stadt gesehen hat, dachte er, oh, cool, Stadtkurs, wie ge genial. Und dann hat er sich das aber angeschaut und hat festgestellt, in den Worten von Max Verstappen, there was a proper jump in the track. Whoever gave the okay on this must have been drunk. Also, ich habe ihn jetzt mal so relativ original im Englischen zitiert. War gespannt, ob da noch was von der Formel E oder von der FIA an Richtung Verstappen kommt.
Gab es aber auch schon mal in der Indycar-Serie, ich weiß gar nicht wo, da musste man über
Vancouver.
Straßenbahnschienen rüberhoppeln und also das
Vancouver
kommt.
war wirklich, da mussten die, Zanardi hat mir das mal erzählt, da
Ja.
mussten die in die Kurve rein, dann sind die abgehoben, mussten in der Luft quasi einlenken, dass sie, wenn sie landen, dann in der richtigen Richtung weiterfahren.
Geht alles, wenn man das Auto entsprechend richtig abstimmt. Geht allerdings natürlich auch in der Tat mit einem aktuellen Formel-1-Auto, so wie das konfiguriert ist, nicht. Aber die Art, mit Bodenfreiheiten zu arbeiten, die Art, mit Federwegen oder auch mit Standhöhen zu arbeiten, ist natürlich in der Formel E und auch in der Indycar-Serie bei weitem nicht so limitiert wie in der Formel 1, ganz einfach aufgrund des aerodynamischen Konzepts. Das allerdings nur mal kurz abgeschwoffen. Die große Frage nach der Konkurrenzfähigkeit der Verfolger stellt sich einmal mehr. Mehr muss man sagen, also gegen Max Verstappen ist kein Kraut gewachsen. Das steht jetzt schon einmal fest. Der kann wie immer, wie schon seit einem Jahr, die Rennen nur selbst verlieren, aber nicht aus eigener Kraft von irgendwelchen Verfolgern aufgeschnupft werden. Und dahinter gibt es dann die Gruppe mit Sergio Perez, dem zweiten Red Bull, und mit einer ganzen Horde von Verfolgern. Ferrari, Mercedes, manchmal eher nicht. Und McLaren, zumindest der McLaren von Oscar Piastri. Und da verschiebt sich das Kräfteverhältnis jedes Mal wieder aufs Neue. Es gab unterschiedliche Strategien beim Start. Alles, wie gesagt, hinter dem bereits enteilten Max Verstappen. Da machen wir einen Haken dran. Der hat wieder gewonnen und ist quasi eigentlich schon wieder Weltmeister. Dahinter hat Fernando Alonso im Aston Martin es versucht, mit weichen Reifen loszufahren. Und in der Unterbrechung wegen des Unfalls von Albon und Ricciardo hat Mercedes in einer Art Verzweiflungstat seine Fahrer auf harte Reifen gesetzt und so versucht, das Rennen, normalerweise ganz klar ein Zwei-Stopp-Rennen, eine Zwei-Stopp-Strategie, mit nur einem Stopp zu absolvieren, weil Mercedes dermaßen im Wald steht, dermaßen ansteht, zumindest momentan mit dem technischen Stand des Autos, dass sie nur mit einer aggressiven Strategie, mit einer unorthodoxen Taktik überhaupt eine Chance haben, vielleicht, wenn die unorthodoxe Taktik aufgeht, vorbeizukommen an die Spitze der Verfolger von Max Verstappen, ein weiteres Mal nicht zu reden. Beide Autos hat er plötzlich auf hart gesetzt von Lando Norris, Lewis Hamilton und George Russell. Und relativ schnell stellte sich dann heraus, dass auch das wiederum ein Schuss in den Ofen geworden ist. Die vorderen Reifen komplett im Eimer schon nach wenigen Runden. Als klar war, ist mit der Einstoppstrategie wird es auch nicht. Da hat Mercedes dann sogar noch einen Platztausch vorgeschlagen, erstaunlicherweise von Lewis Hamilton, der ganz offensichtlich die Flinte schon weit ins Korn geworfen hat.
Ja, also ich habe mich gewundert, weil ich dachte, vielleicht, wenn man so, sagen wir mal, unorthodox, wie du es nennst, die Strategie ändert beim Neustart, warum man dann nicht unterschiedliche Wege geht. Dass man einfach sagt, okay, das Risiko minimieren, der eine auf Hard, der andere auf Medium oder Soft, wie es ja andere gemacht haben, war sehr interessant. Die Top 3 sind beim Neustart auf ihren Mediums geblieben. Der Sainz hat frische, neue Mediums geholt. Eben wie du sagst, Hamilton und Russell sind auf die Hard gegangen. Ocon auch auf den Hard und Gasly und Tsunoda beispielsweise aus dem Softs gegangen. Und da sehen wir schon, der Sainz hat nicht so gut gemacht, ein Soft-Podium gefahren mit eben diesen frischen Mediums. Der Tsunoda mit den Softs als erster Japaner in 12 Jahren in die Punkte. Auch dazu lass uns bitte nochmal kommen. Aber ja, das war schon sehr interessant zu sehen. Und dann die Battles, ja. Norris musste sich am Ende geschlagen geben. Und bei Ferrari ist wieder Sainz stärker gewesen als Leclerc. Und Leclerc meinte irgendwie, das sei alles ganz eigenartig. Und der ist übrigens, ich gucke gerade noch mal, also erstmal war er in der Quali nicht so gut, der liebe Leclerc. Im Rennen hat er alles richtig und der hat die Einstoppstrategie geschafft und ist damit dann eben als Vierter ins Ziel gekommen. Aber wieder hinter Sainz. Ne? Und du sprichst Mercedes an, Toto Wolff nach dem Rennen, der war deutlich, der liebe Toto. Der sagte, der erste Stint, also wenn die von Stints sprechen, wissen wir ja inzwischen, alles Stint ist bis zum nächsten Reifenwechsel. Der
Ja.
erste Stint sei horrend gewesen. Also ganz furchtbar. Und danach beim zweiten, dritten sei es besser gewesen. Da wären sie sogar an den Top-3-Zeiten dran gewesen. Aber sie würden momentan jedes Rennen als Live-Test sehen, als Live-Training. Und sie hätten so viel gelernt in Suzuka, dass sie jetzt hoffen, dass sie das in China umsetzen können.
Wobei die Zeit für die Umsetzung natürlich äußerst begrenzt ist, da jetzt in der Windeseile. Da kann es dann nur um Nuancen bei der Setup-Arbeit gehen oder bei der Philosophie, wie man in so ein Rennen reingeht und mit welcher Art man zum Beispiel das Rollzentrum des Autos definiert und solche Sachen. In reinen Updates kann da nichts kommen in der Kürze der Zeit. was nicht ohnehin schon vorher im Fahrplan drin gewesen wäre. Das kann also nicht sich darauf beziehen, dass die jetzt plötzlich in Suzuka gelernt haben, huch, jetzt müssen wir einen neuen Unterboden laminieren oder einen neuen Flügel konzipieren, um unsere latente DRS-Schwäche wegzukriegen. Das sind alles Sachen, die werden langfristig gemacht. Hier geht es tatsächlich nur darum, wie stellt man das Auto hin, wie stimmt man es ab, Rollzentrum, die ganze Verteilung, Gewichtsverteilung, auch die dynamische Achslastverteilung, das entsprechend hinzukriegen. Und das ist ja auch die größte Baustelle, die der Mercedes hat. Das Auto ist einfach nicht konstant. Sie wissen selbst nicht so genau, also sie wissen es wahrscheinlich schon, aber sie wissen es nicht, wie sie es geregelt kriegen sollen, was sie machen, wenn das Auto sich unter Last verschiebt. Also wenn das Zentrum des Autos sich verschiebt, wenn das nach vorne geht beim Bremsen, wenn es sich aufbäumt beim Beschleunigen, wenn es rollt über die Längsachse, dann verschiebt sich logischerweise auch die Gewichtsverteilung, die dynamische, die Achslast, und das setzt diesem Auto mehr zu als beispielsweise einem Red Bull, als beispielsweise auch dem Ferrari mit der neuen Multilink-Hinterachse. Bei Ferrari fand ich sehr interessant, du hast es gerade schon gestreift, tatsächlich zwei verschiedene Strategien, Leclerc und Carlos Sainz, und trotzdem in der Analyse über die Renndistanz hinweg beinahe fast beide gleich schnell.
Ja, also schauen wir mal, also beim Neustart Leclerc 8er, Sainz 4er. Da war ja schon durch die Quali bedingt und durch den ersten Start bedingt einfach diese Situation. Leclerc Runde 7 war er auf Mediums, eben wie gesagt, diesen Mediums vom ersten Start, und Sainz eben auch auf Mediums, aber eben den Mediums vom zweiten Start, diesen neuen. Ich gehe jetzt mal gerade hier durch meine Liste durch. Gucken wir mal Runde 26, da war ein Teil der Boxenstopps eben nach Boxenstopps, sagen wir mal jetzt nicht Boxenstopps, Reifenwechsel, Start, den muss man ja extra rechnen, sondern eben Boxenstopps nach dem Neustart, ein Teil gelaufen. Leclerc war jetzt dann 24 Runden auf seinen Mediums und plus eine, also 25, und auf Rang 2 hinter Verstappen, der war noch nicht zum Reifenwechsel wieder drin gewesen, Sainz war schon zum Reifenwechsel drin gewesen und war auf Rang 5. Und das war eben dann auch wieder die unterschiedliche Strategie, dass man den Leclerc noch länger quasi draußen gelassen hat. Leclerc war aber nach dem Rennen erstaunlicherweise zufrieden. Er sagte, wir haben alles richtig gemacht. Ich hätte nichts besser machen können sozusagen. Aber er will sich jetzt eben darauf konzentrieren, in der Quali weiter vorzukommen künftig. Denn er sieht schon, dass das eben der Knackpunkt ist. Aber da ist er nicht alleine.
Ja, ist auch nicht alleine, aber ich finde es interessant, dass plötzlich Carlos Sainz, kaum wird er rausgeschmissen, tatsächlich permanent schneller ist als Charles Leclerc, der ja eigentlich der große Hoffnungsträger von Ferrari ist, und immer noch mal im Kopf behaltend, Charles Leclerc ist immerhin derjenige, der irgendwann einmal Sebastian Vettel, ich hätte jetzt fast ein unanständiges Wort gesagt, also Sebastian Vettel gezeigt hat, wer der Schnellere der beiden ist. Das heißt also, Leclerc deutlich schneller als Vettel, der momentan in ein Mercedes-Cockpit hineingerüchtelt wird oder sich selbst dort hineinbringt, keine Ahnung. Und dann aber Sainz, der überhaupt kein Cockpit hat momentan, der ist schneller als Leclerc.
Also Sainz hatte übrigens auch geliebäugelt, mit einem Stopp durchzufahren, hat dann aber gesagt, wir mussten einsehen, dass wir damit nicht schneller ins Ziel gekommen wären. Sainz setzt offenbar auch sehr vielschichtige Rennintelligenz im Moment ein. Ob das jetzt ist, weil er kein Cockpit für nächstes Jahr hat, glaube ich gar nicht, weil wir haben ja in Pitfork im Magazin diese Mentalgeschichte gerade mit Sainz gemacht, wo er sagte, dass es ihm vor allem sehr geholfen hat, mal Ruhe zu haben, zu wissen, das war eben jetzt nicht dieses Jahr, ne, von einer Weile, zu wissen, dass er jetzt sich keine Gedanken und Sorgen machen muss um ein Cockpit. Vielleicht denkt er sich jetzt gerade, ja, irgendwas wird schon kommen, ich fahre jetzt drauf los, vielleicht ist er deswegen befreit, aber ich glaube auch, dass ihm das Auto im Moment sehr gut liegt, und man muss sagen, ein Sainz, der in Saudi natürlich mit seiner Blinddarmnot-OP ausgeschieden ist und nicht fahren konnte, war zumindest in allen anderen Rennen, in denen er gefahren ist, dieses Jahr immer auf dem Podium.
Absolut.
Das heißt, er kommt auch hauchdünn an. Ich schaue mir jetzt gerade die Tabelle an, die WM-Tabelle. Leclerc auf Platz 3, übrigens jetzt abgerutscht auf Platz 3. Perez hat ihn in der Fahrer-WM aktuell überholt, ist jetzt Zweiter hinter Verstappen. Leclerc Dritter und Sainz Vierter. Und zwischen den beiden liegen Leclerc 59, Sainz 55 Punkte. Da liegt nicht viel. Ja? Und wenn er Sainz so weitermacht, dann überholt er den Teamkollegen, den Kronprinzen bei Ferrari, auch in der Wertung.
Dann ist nur die Frage, was passiert jetzt mit Carlos Sainz in der nächsten Zukunft? Wo landet der? Mercedes ist sicherlich ein heißer Kandidat. Ich bleibe nach wie vor dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sebastian Vettel in diesem Mercedes sitzt. Ich konnte mir damals aber auch nicht vorstellen, muss ich leider gestehen, dass Michael Schumacher in diesem Mercedes sitzt. Und trotzdem hat man ihn geholt. Und Michael Schumacher hat sich damit keinen Gefallen getan. Mercedes hat sich damit keinen Gefallen getan. Und wenn sie es jetzt mit Sebastian Vettel wieder so machen, dann ist ja Mercedes fast schon so, wie es früher mal in der allgemeinen Wahrnehmung von Mercedes Autos gewesen sind. Lauter alte Menschen, die in diesen Autos fahren und sehr langsam damit unterwegs sind.
Also
Aber
erstens ist das ganz, ganz böse, lieber Norbert, lauter
nein.
alte Menschen. Dann könnten wir jetzt hier schnell auch mal noch in die Waagschale werfen, dass sie ja auch mit offenbar Fernando Alonso sprechen. Der ist mal
Richtig.
noch ein bisschen älter. Aber ich würde dir auch widersprechen, mit Mercedes und Michael hätten sich keinen Gefallen getan. Denn ich glaube schon, dass Michael in der Zeit, das wird immer so ein bisschen unterschlagen, maßgeblich auch an der Weiterentwicklung, an der Entwicklung dieses Mercedes, der ja dann das Weltmeisterauto wurde, beteiligt war und dass er da schon einen großen Anteil hatte. Das würde ich jetzt schon mal nicht so wegwischen. Aber Sebastian Vettel sagt offenbar ganz klar, er sagt nicht grundsätzlich nein, aber das Gesamtpaket müsse einfach stimmen, weil es schon eine super Belastung sei. Und wenn wir uns überlegen, als er aufgehört hat, da hatten wir, glaube ich, wie viel? 21 Rennen im Jahr, jetzt haben wir 24 Rennen im Jahr. Noch mehr Übersee und er hat aufgehört, vor allem weil er eben diese Reiserei, weil er nicht mehr so viel weg sein wollte von der Familie, diese Belastung nicht mehr wollte. Da frage ich mich schon, ob der das will. Man kann ja bald, die Teams gehen ja dazu über, zu sagen, dass sie jetzt mehrere Mannschaften oder zwei Mannschaften oder drei Mannschaften haben, die quasi über die Saison verteilt, gemischt arbeiten, dass nicht alle immer so viel weg müssen. Das ist ja schon eine Belastung, gerade die
Mechaniker,
Mechaniker.
meinst du?
Ja, Mechaniker. Die müssen ja schon teilweise Montag, Dienstag vor dem
Ja,
Rennen
ja.
da sein. Und die sind nicht nur hier Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und fliegen dann im Privatjet rein. Und vielleicht kann man ja irgendwann nochmal sagen, hier, zwei Fahrer teilen sich so ein Cockpit, weil wer weiß, ja, da könnte man Jungen ranlassen und dann die älteren Herren. Aber
Gab es ja
kommen
in
wir auf
der
die Runde.
NASCAR, da gibt es den sogenannten Relief-Fahrer, den Ersatzpiloten, wenn ein Fahrer aussteigt, gibt es immer einen Ersatzmann, also krankheits- oder verletzungsbedingt nicht fahren kann, gibt es eben diesen Relief-Driver in den USA, den Ersatzmann, der reinklettert.
Ersatzfahrer beziehungsweise dritte Fahrer gibt es ja eigentlich in der Formel 1 auch. Die kommen halt nur nie zum Fahren, weil es keine
Ja.
Testtage gibt. Und so einen dann ins Auto reinzusetzen, ist natürlich auch, naja, nicht ganz ohne, weil der halt, keine Ahnung, so ein Olli Bearman, der hat es natürlich gut, weil der aktiv immer noch fährt, ne? Beziehungsweise gefahren ist letztes Jahr. Aber kommen wir auf deine Grundfrage zurück. Was
Genau, wo
macht
fährt Sainz? Genau.
Sainz? Und da bist du ja eigentlich prädestiniert dafür. Denn du steckst ganz tief drin. Ich habe gerade wieder nochmal das Special angeschaut im Heft Pitwalk im Magazin über die Dakar.
Ja.
Und bei Dakar fällt uns Audi ein und bei Audi fällt uns Carlos Sainz Senior ein. Und da gibt es eine familiäre Verbindung. Und Audi kann einen erfahrenen, guten Fahrer brauchen, einen, der zum Sieg fährt, aber eigentlich haben sie so einen ja mit Bottas, der zum Beispiel auch in Suzuka gewonnen hat, der ein Auto entwickeln kann, der wirklich hochmotiviert ist. Aber sie haben halt einfach echt Probleme mit ihrem Auto, mit ihren Schrauben, mit ihren Schlagschraubern, egal um was es geht. Bottas wäre wahrscheinlich oder hatte Chancen, in die Punkte zu fahren. Und dann hat er wieder 4 Sekunden beim Boxenstopp gestanden. Ob sich ein Sainz das antun will? Zumindest jetzt für 2025, wo eben Audi noch nicht wirklich dabei und dahinter ist und es noch eben das alte Auto ist, ist halt auch die Frage, ne?
Die Frage ist, glaube ich, auch tatsächlich, wer möchte die Konstellation haben momentan? Will sagen, Sainz Junior im Schlepptau Sainz Senior, sein Vater, der ein ziemlicher politischer, wollen wir sagen, Intrigant sein kann, um nicht noch schlimmere Worte zu verwenden. Du hast ja bei Max Verstappen eine sehr ähnliche Ausgangslage. Du kaufst dir Max Verstappen und kriegst Jos Verstappen quasi im Bundle mit dazu. Den Vater. Jos Verstappen mag ich nun sehr, weil ich ihn sehr, sehr lange kenne, seit Formel-3-Zeiten. Wie gesagt, ich war junger Journalist für eine Wochenzeitung, als Max Verstappen Formel 3 fuhr und wir sind quasi zusammen auch in Richtung der Formel 1
Max oder
aufgestiegen,
Jos?
Jos und ich.
Jos, ja, Jos, ja.
Jos, natürlich, Entschuldigung. Also Jos fuhr bei WTS Formel 3 DM und ich schrieb für eine Wochenzeitung über die Formel 3 DM und wir sind dann gemeinsam sozusagen in die Formel 1 aufgestiegen, Jos und ich. Wir kennen uns also schon sehr, sehr lange. Und ich finde den gut, trotz aller Hemdsärmeligkeit, die er an den Tag legt. Bei Carlos Sainz Senior ist die Situation etwas anders. Der findet mich furchtbar und ich komme mit ihm auch nicht sonderlich klar. Senior, wohlgemerkt. Aber das macht nichts. Davon mal abgesehen von der persönlichen Komponente. Man kauft sich eben den Vater in beiden Fällen mit dazu. Und beide Väter neigen dazu, sehr viel Unruhe ins Team reinzubringen. Möchte ein Toto Wolff diese Unruhe oder kann ein Toto Wolff diese Unruhe unterdrücken? Obwohl Vater im Hintergrund entweder mit niederländischem rauem Charme oder mit spanischem Latino-Temperament auftrumpft. Oder lässt man dann lieber wegen auch solch einer Konstellation die Finger von so einem, von Max Verstappen wahrscheinlich nicht. Der ist dermaßen überlegen, dass man sagt, dann setzen wir Jos halt irgendwo hin und wenn es nicht anders geht, dann haben wir den auch. Bei Carlos Sainz, der ist in einer Liga, wo man sagen kann, da gibt es auch andere, die sind vergleichbar. Die sind vielleicht im Umgang etwas einfacher.
Ich weiß nicht. Also ich glaube, für einen Toto macht der Vater, egal wie der heißt, bei so einer Entscheidung nicht so viel aus. Zumal ein Toto ja auch mit Papa Hamilton sich irgendwie dann arrangiert hat oder auch nicht.
Beziehungsweise ja, aber Papa Hamilton ist ja nicht mehr so aktiv dabei. Der ist ja nicht mehr der Manager von Lewis schon. Hamilton. Und das war bei Nico Rosberg und Keke Rosberg, seinem Vater, ja sehr ähnlich. Da gab es noch immer das geflügelte Wort, das hat Norbert Haug mir nochmal gesagt, früher als noch Keke Rosberg Nico gemanagt hat, sagte er, es gibt Eiskunstlaufmütter und es gibt Rennfahrerväter. Und damit meinte er den Vergleich zu Keke Rosberg. Aber der hat sich halt rechtzeitig rausgezogen und Nico hat sich rechtzeitig von seinem Vater emanzipiert, was bei Sainz eindeutig nicht der Fall ist.
Du meinst die im Englischen, die Soccer-Moms, ja, oder im Amerikanischen. Ja, aber letztendlich glaube ich nicht, dass der Vater, egal wer das jetzt ist, die Entscheidung beeinflusst oder die Entscheidung treffen wird. Der Carlos sagt, er spricht mit mehreren Teams, aber er konzentriert sich jetzt aufs Fahren und die bestmöglichen Ergebnisse abzuliefern und dann wird das schon, also der macht auch da einen sehr entspannten Eindruck. Aber wenn wir jetzt schon über die beiden Väter sprechen, da muss ich wirklich mit einer sehr witzigen Szene daherkommen aus der Pressekonferenz, hat mir sehr gut gefallen. Da fragte ein Kollege den Max und den Carlos, wie das denn sei, wenn sie ihre Väter Rallye fahren sehen, ob sie Angst um ihre Papas haben. Und dann fing Max an und sagte so, wenn ich so die Onboards von meinem Vater anschaue und Rallye, da habe ich schon Respekt vor. Ist nicht was ich machen würde, aber ich mache mir da schon Gedanken, was der da so alles fabriziert und wie der da fährt. Hoffentlich passiert ihm nichts. Und dann lacht der Carlos und sagt, also mein Papa ist 62, der ist jetzt gerade die Dakar gefahren und gerade die Dakar, die ist nicht ohne. Ich würde mir wünschen, dass er daheim bleibt, aber wir schaffen es nicht, ihn zu überzeugen, dass er zu Hause bleibt. Und im Nebensatz meinte er dann, aber ich glaube, um meinen Vater zu zähmen, wirklich to tame him, muss man ihn vielleicht mal diese 2 Wochen Dakar mit Vorbereitung und dann nochmal so ein paar Mal im Jahr weglassen, dass er da seine Fahrten macht, damit er dann danach wieder ein bisschen gechillt zu Hause bleibt. Waren sehr schöne Einblicke, muss ich sagen. Und dann lachte der Carlos und guckt den Max an und sagt, weißt du was, dein Papa hat meinem neulich bei einem Test die Videos, da haben sie beide zusammen die Köpfe zusammengesteckt und die Videos angeschaut von seinen letzten Harakiri-halsbrecherischen Aktionen und die beiden haben sich weggelacht und dann haben die beiden Söhne auch gelacht und fanden das sehr witzig. Dann kam ein knochentrockener Kommentar von Sergio Perez, der natürlich nicht gefragt wurde, der aber auch in der PK saß und dann sagte, Jungs, mein Papa ist in der Politik, der lebt am gefährlichsten.
Wobei, in Mexiko kann das sogar sein übrigens, ja. wobei natürlich der Vergleich zwischen Sainz Rally und Verstappen Rally hinkt ganz gewaltig. Ne? Also Carlos Sainz kommt aus der scharfen Rally-Weltmeisterschaft. Der hat die absolute Hochphase dort erlebt. Na, nicht die Hochphase der Gruppe B, aber danach, der war Rally-Weltmeister Gruppe A und WRC-Zeiten und fährt jetzt Rally Dakar und nicht nur das, der ist am Wochenende, während sein Sohn unterwegs gewesen ist in Japan, ist Carlos Sainz mit dem X-Raid die Rallye Transiberico gefahren, also den dritten Lauf zur Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft, weil er jetzt, nachdem Audi aus der Marathon-Rallye-WM ausgestiegen ist, bei X-Raid wieder angeheuert hat. X-Raid hat ja über eine Schwesterfirma Q Motorsport auch die Einsätze des Audi bei der Rallye Dakar vorgenommen, das Team von Sven Quandt, und jetzt hat er ihm quasi Asyl gewährt und er fährt mit einem X-Raid Mini und versucht so seine Titelverteidigung in der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft zu verteidigen gegen das Anrennen von Nasser Al-Attiyah im Pro Drive Hunter. Al-Attiyah hat gewonnen. Für Sainz Senior war das noch eine Lernfahrt mit dem X-Raid T1 Plus Boliden, aber der wird schon noch zurückkommen im Laufe des Jahres. Der ist also noch voll im Saft, während natürlich ein Jos Verstappen Rallye-Sport aus reinem Hobby betreibt, das diesen quasi rund um den Kirchturm Rallye ist, wie wir es so schön sagen.
Ja, aber wie gesagt, also Sorgen machen sich die beiden und das fand ich so süß irgendwie, ne? Die rasen da mit 300 km/h um den Suzuka Circuit rum. Und dass es da Crashes geben kann, das hat man auch bei Albon gesehen. Übrigens, du hast vorhin was von Unterböden und neuen Teilen gesprochen. Da tut sich Williams sehr schwer mit neuen Teilen.
Ja.
Die sind da am Hadern. Aber die beiden machen sich da Sorgen um ihre Papas, die in der Gegend rumfahren. Max Verstappen sagte irgendwie was von, ja, da sind halt Bäume in der Rallye und die geben nicht nach. Bei uns sind Tech Pros, die geben nach. Ja, so ein Baum gibt nicht nach.
Soll mal Robert Kubica fragen, wie das mit seiner Rund um den Kirchturm-Rallye gelaufen ist. Dem ist ja damals, nur mal zur Erinnerung, die Leitplanke, eine spitz nach vorne ragende Leitplanke, genau durch den Motorraum ins Auto gekommen und hat ihn genau auf dem Arm hier getroffen, im ungünstigsten Winkel. Und seitdem, oder auch hier besser gesagt, und seitdem ist Robert Kubica gesundheitlich nicht mehr imstande, Formel 1 zu fahren, wohl aber Ferrari in der LMP1 oder beziehungsweise in der Hypercar-Kategorie in Le Mans und in der Sportwagen-WM. Du hast Williams angesprochen. Williams hat mittlerweile 2 Millionen Ersatzteile verbraucht, also nicht Stück, sondern 2 Millionen Euro Gegenwert Ersatzteile verbraucht. Das kostet ordentlich Geld, diese ganze Unfallträchtigkeit von Lawrence Sargeant und Alexander Albon. Und es ist auch jetzt nach dem neuerlichen Crash von Alex Albon mit Daniel Ricciardo ein großes Fragezeichen mal wieder aufgetaucht, ob zwei Williams am Start stehen können beim nächsten Lauf in Shanghai in China, weil es immer noch zu wenig Ersatzteile gibt. Ich hatte letztes Mal schon angedeutet, es ist nicht nur Williams, die nur mit zwei Chassis durch die Gegend tingeln. Es ist auch ein anderes Team, nämlich Alpine, also die Peinlichkeit schlechthin der Formel-1-Saison, die auch nur zwei Chassis momentan haben. Und bei Williams ist die Frage tatsächlich, kriegen die es auf die Reihe, das wieder mal trittierte Unfallchassis, jetzt Melbourne-Unfallchassis 1, zweites Unfallchassis von Suzuka, kriegen Sie das jetzt wieder auf die Reihe bis China?
Ja, es gab ja dann noch einen Crash, ja. Also in Suzuka hatte ja der Sargeant im Training auch noch einen Unfall.
Stimmt. Ja,
und hat die zweite Session deswegen verpasst. Das Chassis konnte repariert werden, aber nur noch mit altem Aero-Paket, weil Williams auch nicht genügend Ersatzteile für die Upgrades hat. Und Albons Set vom Uptrade dürfte jetzt durch den Rennunfall auch im Eimer sein. Also haben sie jetzt kein Upgrade mehr. Und auch wenn Max Verstappen sagt, eigentlich würde es, und das stimme ich ihm zu, mehr Sinn machen, dieses Japan-China-Paket als Back-to-Back zu machen, damit man eben tatsächlich Reisekosten und so weiter spart und auch Zeit einspart, ist es natürlich für jemanden wie Williams sehr erfolgreich oder sehr hilfreich, dass da eben eine Pause dazwischen ist. Ja? Also, aber die Autos müssen jetzt ja schon demnächst wieder nach China geschickt werden. Also das ist heftig, da wird mit Sicherheit der eine oder andere Williams-Techniker mit etwas größerem Handgepäck anreisen, denke ich.
Ja, das klingt alles nicht so sehr nach Formel 1, zumindest nicht nach einem funktionierenden Formel 1-Team, was da bei Williams gerade passiert, sondern eher nach Not gegen Elend und nach nacktem Existenzkampf, nach nacktem Kampf ums Überleben. Ist natürlich schwer zu sagen von außen, aber wenn man so sparen muss wie Williams und das ganz offensichtlich in der Fertigung nicht mehr nachkommt, um rechtzeitig gerüstet zu sein für allfällige Unfälle, dann ist das natürlich eigentlich kein Formel-1-Niveau mehr.
Ja und nein, weil das haben wir immer gehabt. Also ich erinnere mich an frühere Zeiten, als ich in der Formel 1 anfing, da gab es noch das sehr sympathische Tyrrell-Team von Ken Tyrrell, du erinnerst dich an den lieben Ken, und da waren einige Mechaniker, die da sagten, naja, bei Benetton, das war wohl nicht so weit weg, bei Benetton, die hatten irgendwie ähnliche Teile oder was, da kam dann Ken Tyrrell irgendwann mit seinem Lieferwagen des Abends hinter der Fabrik angefahren und hat aussortierte Teile eingeladen und mitgenommen. Ob erlaubt oder nicht, da waren die sich nicht so sicher. und hat die dann an seine Tyrrell-Autos hingeschraubt. Also das war dann noch ein bisschen krasser und kein Mensch
Ja.
würde Tyrrell absprechen, Formel-1-Niveau zu haben. Also ja, aber
Doch,
ich weiß,
genau, da
was
spreche ich Ihnen ab, weil das war nämlich schon die Zeit. Bin stolz, dass ich Ken Tyrrell noch kennenlernen durfte. Das waren sensationelle Gespräche teilweise mit Ken Tyrrell und dem jungen Mike Gascoigne, der damals technischer Leiter dort gewesen ist, oder zweiter Mann hinter Dr. Harvey Postlethwaite. Aber das war genau schon eben eine Zeit. Tyrrell war mal mit Jackie Stewart ein absolutes Top-Team, und die Zeit, über die du jetzt sprichst und die wir beide aus Altersgründen jeweils nur erlebt haben, da war Tyrrell schon schwer im Sinkflug. Und ich
ja.
fürchte eben, dass Williams genau in solch einem Sinkflug ist. Das sind sie schon seit Jahren, und ich weigere mich, das wahrhaben zu wollen, ganz einfach, weil ich Williams toll finde und auch Frank Williams immer toll fand, mich gerne mit ihm unterhalten habe und auch mit vielen anderen, die dort arbeiten, mich gerne unterhalte oder unterhielt. Aber das Team hinterlässt natürlich schon einen schwer krisengeschüttelten Eindruck. Nicht erst seit diesem Jahr, aber sie kommen irgendwie auch, wie man so schön sagt, mit dem Hintern nicht hoch.
Ja, es ist interessanterweise in Zeiten des Budget-Caps, das ja kleineren Teams eben gerade helfen sollte, dass sowas nicht mehr passiert, sehen wir das ja bei einigen Teams. Ja. Auch Haas hat ja, wie der Nico Hülkenberg sagte, eben nur einige Teile von den Upgrades, aber er geht davon aus, dass in Imola dann das ganze Upgrade da ist. Aber auch da wird Kosten gespart. Du sprachst es an, Alpine auch da. Aber das ist, glaube ich, auch eher eine Struktursache. Da höre ich, dass Bruno Famme da wohl sehr unter Druck steht. Es ist trotzdem immer noch so, die großen Teams sind die großen und die kleinen sind die kleinen. Es hat sich da nicht viel getan. Ich bin echt interessiert zu sehen, wie das ist, wenn Audi tatsächlich diese 100% vom Sauber übernimmt und einsteigt. Man spricht davon, dass das Team über 300, 400 Mitarbeiter mehr aufgestockt werden soll. Die
Ja, wird auch
erreichen wir
Zeit.
dann
Wird auch
Budget
Zeit.
Cap momentan noch nicht, oder?
Ja, also die Kalkulation von Audi, mit der sie eigentlich losgelegt haben, hat sich als komplett überholt erwiesen. Das ist schon mal klar. Die müssen mehr als anderthalb Mal, mehr als zweieinhalb Mal sogar so viel investieren, um an die Region ranzukommen, in die sie hinwollen in Sachen Erfolg. Also ob das wirklich so funktioniert. Du weißt, da habe ich schwere, schwere Zweifel an der Umsetzbarkeit und auch an der Umsetzung. Jedenfalls höre ich nach Suzuka, dass sich gerade der von dir angesprochene Nico Hülkenberg natürlich in eine gute Ausgangslage gefahren hätte, sollte Audi denn kommen, weil Hülkenberg ein enorm starkes Rennen gefahren hat in Suzuka.
Absolut, also hier Lob und Gratulation an den lieben Nico. Er sagte auch nach dem Rennen, das hätte er nicht gedacht, das sei wie ein kleines Wunder, war sehr sympathisch. Aber es ist seine Leistung, er ist wirklich super stark gefahren. Er hatte ein Riesenpech gehabt bei diesem Neustart. Da war er ja, ich glaube sogar, warte mal, auf Rang, mal kurz, 10 oder 11. Auf jeden Fall war er, palim palim, 12 nach der ersten Runde. Ja, er war tatsächlich Zehnter bei diesem Neustart, hat dann aber Probleme gehabt, das Anti-Stall hat eingesetzt und hat ihn ganz nach hinten
Ja.
zurückgeworfen und hat sich wieder vorgefahren und ich hätte es ihm so gegönnt. Der war so knapp dran, am Ende Platz 10 und einen Punkt zu holen und den hätte er verdient.
Dann lass uns noch ganz kurz als Rausschmeißer einfach nur eine Information hintereinbringen, die vielleicht auch ein bisschen zeigt, dass das Team Red Bull weder zerrissen ist, noch dass das Team Red Bull rein von der Familie Verstappen hinter den Kulissen gelenkt wird. Brauchst du gar nichts mehr dazu sagen, die Zeit haben wir eh nicht mehr. Ich wollte nur noch schnell sagen, bei dem einzelnen Stopp, der da, oder in der Unterbrechung, die da nach dem Startunfall Ricciardo und Albon war, da hat Red Bull bei beiden Autos den Frontflügel flacher gestellt. Und das gegen den Willen von Max Verstappen, der eigentlich mit dem eigentlich vorgesehenen höheren Frontflügel hätte weiterfahren wollen. Der Renningenieur hat da seine Meinung durchgedrückt. Also das Team arbeitet immer noch, wie man es von einem normalen Formel-1-Team kennt, trotz Hornergate, oder?
Und Max hat danach gesagt, ja, da lag ich falsch, muss ich eingestehen. Wir beide, wir verstehen uns gut, wir kabbeln uns. Und Giampiero hat ja auch während des Rennens dann noch gesagt, ja, Max, ich will ja jetzt nicht sagen, told you so, aber ja. Also da hat Max auch zugegeben, da hat er dem Renningenieur recht gegeben.
Schön, dass ihr zugehört habt und schön, dass ihr die ganzen Informationen und auch die kleinen Witzchen von Relief Drivern natürlich entsprechend würdigen könnt. Ich muss mich jetzt sofort weiter an die Arbeit machen. Das Thema Ice Speedway wartet und natürlich auch die Produktion der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Ich bin immer noch beeindruckt davon, welch enorme Resonanz gerade die Ice Speedway Podcasts der letzten Zeit gehabt haben. Zugriffszahlen, die sogar die Rallye Dakar überstrahlen, finde ich natürlich klasse als iSpeedway-Fan der ersten Stunde und auch als einer, der seine ersten journalistischen Sporen im iSpeedway mitverdient hat. Da freut mich unheimlich, dass diese Podcasts von Incel und von Herrenfeen bei euch so unglaublich beliebt gewesen sind. Ich verspreche euch, es gibt diese Woche noch einen mit der großen Analyse, warum Herrenfeen, warum das Finale ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Jetzt aber geht's zunächst einmal weiter an die Heftproduktion, denn Ausgabe Nummer 77 von Pitwalk, Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, steht auch schon wieder in den Startlöchern. Wir haben noch wenig Zeit fürs Qualifying sozusagen, das Heft fertigzustellen. Und wir sind mit Hochdruck dran mit unserer Mannschaft, die nächste Ausgabe Heft 77 von Pitwalk zu produzieren. Heft 76 gibt es noch. Das tolle Gewinnspiel mit dem Original Rennoverall von Dakar Rally Star Yazid Al-Rajhi. Bei dem könnt ihr noch mitmachen, wenn ihr euch Heft 76 entweder im Zeitschriftenhandel kauft oder direkt bestellt mit einer E-Mail an shop@pitwalk.de. Und ansonsten freut euch auf Ausgabe Nummer 77. Der Themenstrauß, den wir dort wieder für euch flechten, der hat es in sich. Und genau damit mache ich jetzt weiter bis zum nächsten Podcast, dann mit dem Themenschwerpunkt Ice Speedway und Marathon Rally. Nächster WM-Lauf bei der Transiberico, über die wir gerade schon gesprochen haben. Bis dahin danke, dass ihr dabei gewesen seid und schöne Woche, euer Norbert Okenga.